SRF 1.
«12.30 Uhr, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. Der Bundesrat will Schweizer daran hindern, in den Dschihad zu reisen und will dafür der Polizei mehr Möglichkeiten geben. Raser sind nicht automatisch Verbrecher. Das Bundesgericht wirft die bisherige Gerichtspraxis über den Haufen. Flüchtlinge als Hilfskräfte auf dem Bauernhof. Das Modell funktioniert nur auf den ersten Blick. Und allzu viele Forschungsergebnisse sind zwar aufsehenerregend, aber auch schlicht falsch. Die Wissenschaft und ihr Problem mit der Glaubwürdigkeit, das ist Thema im Tagesgespräch um 1. Rendezvous heute mit Brigitte Kramer. Potenzielle Dschihad-Reisende sollen mit neuen Massnahmen an der Ausreise aus der Schweiz gehindert werden können. Dies hat der Bundesrat beschlossen. Zu den Details nun Philipp Burkhardt aus dem Bundeshaus.
76 sogenannte Dschihad-Reisende verzeichnet der Nachrichtendienst des Bundes zurzeit. Personen also, die sich im Ausland einer Terrororganisation angeschlossen haben, zum Beispiel dem Islamischen Staat IS. Nun möchte der Bundesrat potenzielle Dschihadisten daran hindern, überhaupt ins Ausland zu gelangen. So sollen sie verpflichtet werden, sich regelmäßig bei einem Polizeiposten zu melden. Diese Maßnahme besteht heute bereits für potenzielle Hooligans. Verletzen die Betroffenen die Meldepflicht, würden ausländische Behörden gewarnt, damit diese eine Einreisesperre verhängen können. Zudem soll in diesem Fall neu die Möglichkeit geschaffen werden, die Reisepapiere der Verdächtigen zu sperren. Schließlich will der Bundesrat dem Bundesamt für Polizei FEDPOL künftig erlauben, Personen verdeckt auszuschreiben. Damit könnten ihre Reisebewegungen beobachtet werden, ohne dass sie davon Kenntnis bekommen. Der Bundesrat hat das Justizdepartement beauftragt, einen Entwurf für die nötigen Gesetzesänderungen auszuarbeiten.
Philipp Burkhardt. Und nun zu Pascal Schmitz mit weiteren Meldungen des Mittags.
Wer viel zu schnell auf Schweizer Straßen unterwegs ist, erfüllt nicht automatisch den sogenannten Rasertatbestand. Das Bundesgericht passt seine bisherige Rechtsprechung an. Bisher galt der Rasertatbestand automatisch als erfüllt, wenn jemand etwa innerorts 50 Stundenkilometer schneller als erlaubt unterwegs war. Bei der Beurteilung eines Falles kam das Bundesgericht jetzt zum Schluss, dass die Richter über einen beschränkten Ermessensspielraum verfügten. So könnte es Fälle geben, wo die Geschwindigkeitsüberschreitung zwar dem Rasertatbestand entsprechen, der Fahrzeuglenker aber nicht mit Vorsatz gehandelt habe. Bargeldloses Zahlen ist in der Schweiz ab seit dem Morgen wieder einwandfrei möglich. Die Netzwerkstörung bei der Zahlungsdienstleisterin SIX sei behoben, teilt das Unternehmen mit. Seit vorgestern Abend hatte es Probleme beim Bezahlen mit Karten gegeben. Das Ausländergesetz des Bundes soll in mehreren Punkten angepasst werden. Der Bundesrat hat dazu die Vernehmlassung eröffnet. Mit der Anpassung will er unter anderem erreichen, dass anerkannte Flüchtlinge mit weiteren Maßnahmen daran gehindert werden, in ihr Heimatland zu reisen. Beachten die Flüchtlinge das Verbot nicht, soll ihnen der Flüchtlingsstatus entzogen werden können. Weiter will der Bundesrat Prostituierte und Opfer von Gewalt besser schützen. Betroffene sollen zum Beispiel einen vorübergehenden Aufenthalt beantragen können. Der Bundesrat empfiehlt dem Stimmvolk, die Hornkuh-Initiative und die Initiative für Ernährungssouveränität abzulehnen. Die Hornkuh-Initiative verlangt, dass Halter von Rindern und Ziegen mit Hörnern finanziell unterstützt werden. Es gibt laut Bundesrat aber keine Garantie dafür, dass durch solche Beiträge das Tierwohl verbessert würde. Die Initiative für Ernährungssicherheit will die lokale Versorgung der Bevölkerung stärken mit staatlichen Markteingriffen. Das stehe im Widerspruch zu den internationalen Verpflichtungen der Schweiz, argumentiert der Bundesrat. Ein Pilotprojekt des Bundes und des Bauernverbandes mit Flüchtlingen auf Schweizer Bauernhöfen soll weitergeführt werden. Der Bauernverband zog heute eine positive Bilanz dieses Versuchs, bei dem letztes Jahr 13 Flüchtlinge auf Bauernhöfen beschäftigt waren. So hätten beispielsweise die Flüchtlinge ihre Sprach- und Fachkenntnisse weiterentwickeln können. Der Aufwand für die Koordination dieser Einsätze sei jedoch hoch, schreibt der Bauernverband. Das Projekt läuft bis 2018. In Paris hat die Polizei eine für morgen geplante Demonstration gegen die Arbeitsrechtsreform der Regierung verboten. Grund seien die Krawalle an der letzten Demonstration vor einer Woche. Angesichts der Fußball-EM sei ein allfälliger Einsatz gegen gewaltbereite Demonstranten eine zusätzliche Belastung für die Sicherheitskräfte. Gegen die Arbeitsrechtsreform von Präsident Hollande wird seit Wochen protestiert. Sie sieht unter anderem eine Lockerung des Kündigungsschutzes vor. Der nordirische Golfer Rory McIlroy verzichtet auf die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro. Wie das Management der ehemaligen Weltnummer 1 mitteilt, ist das Zika-Virus der Grund. Auch wenn die Gefahr einer Infektion klein sei, sei McIlroy nicht bereit, dieses Risiko zu tragen, hieß es. Das Wetter: heute und morgen gibt es beidseits der Alpen viel Sonnenschein und es ist heiß bei rund 29 Grad und 31 Grad morgen. Vor allem über den Bergen bilden sich am Nachmittag ein paar Quellwolken, wobei dort ganz lokal ein Regenschauer nicht ausgeschlossen werden kann.
Auch wer massiv zu schnell gefahren ist, soll vor Gericht nicht unbesehen als Raser verurteilt werden. Mit diesem Entscheid ändert das Bundesgericht seine Praxis. Raser gelten nicht mehr in jedem Fall als Verbrecher. Die höchsten Richter beharren neu darauf, dass jeder Fall von der Justiz individuell betrachtet wird. Aus Lausanne, Sascha Buchbinder.
Im Kampf gegen Raser gab das Bundesgericht noch 2014 richtig Gas. Raser seien Verbrecher, ohne Wenn und Aber. Bei der juristischen Verfolgung wurde das richterliche Ermessen kurzerhand über Bord geworfen. Begründung: das Via Sicura-Gesetz kenne für Raser absolut kein Pardon, entschied damals das Bundesgericht. Dieses scharfe Tempo aber stieß auf Kritik. Der Waadtländer CVP-Nationalrat Jean-Paul Gschwind erzählt, Richter hätten sich bei ihm beklagt, sie müssten unsinnige Urteile fällen.
Ma motion a été dictée surtout par les. Bon, il y a les avocats qui m'ont dit qu'ils n'avaient plus aucune compétence au niveau de la défense, mais même des juges. Moi, j'ai trouvé des juges qui ils me disaient même mal à l'aise. Un juge qui est mal à l'aise, ça veut quand même dire quelque chose, que c'est significatif.
Jean-Paul Gschwind reichte deshalb eine Motion ein, die Streichung der Raser-Artikel verlangt. Doch nun kommt das Bundesgericht der Politik zuvor. In einem von allen Kammern getragenen Leiturteil tritt das Gericht etwas auf die Bremse. Der Entscheid, dass es bei Rasern keine Beurteilung des Einzelfalls mehr gebe, wird aufgehoben. Am Gesetz selbst ändert sich damit nichts, weshalb Gschwind seine Motion auf keinen Fall zurücknehmen will.
Ah, mais moi, de toute façon, je vais continuer ma lutte. De toute façon, moi, je n'ai sûrement pas. Je vais pas retirer ma motion, non? Je ne pense pas, non?
Er versteht das Urteil als Bestätigung, dass die Politik zu weit gegangen sei. Fakt ist, im aktuellen Fall, den das Gericht zu beurteilen hatte, ändert die neue Praxis nichts am Ergebnis. Ein Genfer Autofahrer, der innerorts mit mehr als 100 Stundenkilometern unterwegs war, wird erneut zu Gefängnis verurteilt. Das Bundesgericht nimmt aber seinen Fall zum Anlass, um festzuhalten, dass die Richter eben doch über einen beschränkten Ermessensspielraum verfügten und in außergewöhnlichen Fällen auf eine harte Bestrafung verzichten könnten. Allen voran im Kampf gegen Raser agiert die Stiftung Road Cross. Sie reagiert gelassen.
Es geht also nur darum, dass ein gewisser Ermessensspielraum zurückgegeben wird an die Richter, aber in einem extrem kleinen Maß. Und das ist etwas, was wir akzeptieren können,
erklärt ihr Sprecher Stefan Krähenbühl. Auch Road Cross finde es sinnvoll, dass in extremen Fällen, an die niemand gedacht habe, das Gericht auf eine harte Strafe verzichte. Wie ein solcher Ausnahmefall konkret aussehen könnte, diese Frage beantwortet das Urteil nicht. Dass der Genfer Autofahrer aber ohne viel Federlesen schuldig gesprochen wird, zeigt, dass Raser weiterhin nicht auf Nachsicht hoffen können.
Sascha Buchbinder. Sie hören Rendezvous mit diesen weiteren Themen. Die Panne bei den EC- und Kreditkarten ist behoben, doch sie führt uns vor Augen, wie anfällig das Plastikgeld ist. Dann:
Für den Verfassungsschutz steht fest, der IS will auch Anschläge gegen Deutschland und deutsche Interessen durchführen. Dazu wird in seiner Propaganda ausdrücklich aufgerufen.
Unser Bericht aus Berlin zeigt, wie groß die Terrorgefahr in Deutschland ist und wie man sich dagegen zu schützen versucht. Und arbeiten wie auf dem 4000er.
Es wird einem schwindlig, deshalb müssen die Mitarbeiter entsprechende Gesundheitsprüfungen ablegen, jährlich. Und bei intensiveren Arbeiten gehen sie auch nur mit Sauerstoff rein.
Die Reportage aus dem neuesten und größten Bücherlager der Schweiz, kurz vor 1. Arbeiten statt rumsitzen, Lohn statt Sozialhilfe. Flüchtlinge sollen auf dem Bauernhof arbeiten und dafür um die 3'000 Franken im Monat erhalten. Der Bauernverband und der Bund haben das Projekt vor einem Jahr lanciert und sagen heute, es ist ein Erfolg. Doch wer genau hinschaut, hat so seine Zweifel. Inlandredaktorin Sarah Nowotny.
Die Pflanzen, die der Mann aus Eritrea auf dem Bauernhof züchtet, die seien sogar größer als jene seiner eigenen Mutter, einer gestandenen Bäuerin, sagt Markus Ramse. Der Bauer aus dem Thurgau erzählt vor den Medien, wie sehr er sich darüber freut, einen Flüchtling aus Eritrea auf seinem Hof zu haben. Flankiert wird er von Jacques Bourgeois, Nationalrat und Präsident des Bauernverbands.
Wir sind zufrieden mit dem ersten Jahr.
Auch Jacques Bourgeois freut sich darüber, dass letztes Jahr 8 Bauern Flüchtlinge angestellt haben, bis zu ein Jahr lang. Erntehelfer aus Europa seien ja nicht mehr so gerne gesehen. Stichwort Masseneinwanderung, sagt Jacques Bourgeois. Flüchtlinge, die schon im Land seien, heiße man deshalb herzlich willkommen. Allerdings, Platz auf Höfen gab es von Anfang an nur für 15 Flüchtlinge. Erntehelfer aus Europa kommen jedes Jahr etwa 30'000. Und noch etwas, nur 10 der 15 Plätze für Flüchtlinge konnte man besetzen, nur 2/3 also. Mario Gattiker, Staatssekretär für Migration, mag aber nicht von Misserfolg reden. Seine Behörde hat das Vorhaben zusammen mit dem Bauernverband lanciert und zahlt mit.
Das Ziel war nicht, möglichst viele Flüchtlinge jetzt zu beschäftigen, sondern Erkenntnisse zu gewinnen, welche Voraussetzungen es braucht, um in die Landwirtschaft integriert zu werden.
Erkenntnisse, die da sind, von den mehreren tausend arbeitsfähigen Flüchtlingen, die jedes Jahr in die Schweiz kommen, können nur wenige auf einem Bauernhof arbeiten. Es braucht nämlich Fitness, Sprachkenntnisse und zumindest minimale Erfahrung.
Auf der anderen Seite, glaube ich, müssen auch gewisse Betriebe, die vielleicht Vorurteile haben, diese abbauen.
Und, fügt Bauernpräsident Jacques Bourgeois hinzu, die Vermittlung von Flüchtlingen an Bauern sei heute noch viel zu kompliziert, viel zu bürokratisch. Trotzdem bieten Bund und Bauern auch in den nächsten beiden Jahren jeweils wieder 15 Flüchtlingen einen Arbeitsplatz auf dem Bauernhof an. Später sollen es noch viel mehr sein.
Ich nehme an, also dass einige hundert also am Schluss das sein sollte.
Heute jedoch wirkt diese Zahl illusorisch. Flüchtlinge leben heute meistens von Sozialhilfe, obwohl der Bund und einzelne Branchen sich schon länger bemühen, ihnen Arbeit zu verschaffen. Überall ein ähnliches Bild. Kaum 2 Dutzend Ausbildungs- und Arbeitsplätze für Flüchtlinge, sei es in der Gastronomie, der Reinigungsbranche oder auf dem Bau. Heinz Gehrig ist beim Gastronomieverband GastroSwiss zuständig für das Thema. Er sagt, noch reiche der EFO nirgendwo hin.
Das auf jeden Fall. Also da bin ich wirklich überzeugt, dass wir hier weitermachen müssen. Wir sind ja erst am Anfang.
Nächstes Jahr nun soll der große Schub kommen. Der Bund lanciert dann eine einjährige Vorlehre für Flüchtlinge und rechnet mit bis zu 1'000 Teilnehmern pro Jahr. Unrealistisch? Nein, sagt Staatssekretär Mario Gattiker. Vor allem dann nicht, wenn alle mitmachten, wenn etwa die Kantone strenger seien bei der Sozialhilfe.
Ich hoffe, dass das gemacht wird, dort wo es gerechtfertigt ist. Wenn jemand Sozialhilfe bezieht, statt zu arbeiten, obwohl Arbeitsmöglichkeiten vorhanden sind. Denn das Fordern, klare Erwartungen zu wecken, gehört eben auch zu einem erfolgreichen Integrationsprozess.
Erfolgreich wie beim Thurgauer Bauern Markus Ramse. Sein Eritreer kann nun als einer der ganz wenigen eine Lehre antreten bei ihm auf dem Hof.
«Excusez, das Kästchen tut gerade nichts.» Das bekamen in den letzten Tagen Tausende zu hören, die ohne Bargeld unterwegs waren. Bezahlen mit EC oder Kreditkarte funktionierte nur mühsam, manchmal gar nicht. Von der Panne war die ganze Schweiz betroffen, aber auch Teile von Österreich und Luxemburg. Inzwischen hat SIX, die zuständige Firma für Kartenzahlungen, das Problem gelöst. Erst nach 3 Tagen notabene. Philipp Meyer, warum hat das so lange gedauert?
Nun, es scheint sich um ein komplexes Netzwerkproblem gehandelt zu haben. Es ist immer nur kurz aufgetreten und dann wieder verschwunden. Zwar schien die SIX schon gestern ungefähr den Fehler eingegrenzt zu haben, sie konnten aber die fehlerhafte Komponente innerhalb des riesigen Netzwerks nicht so schnell finden. Das Problem war insofern gravierend, als dass frühere Ausfälle, zum Beispiel bei den EC-Karten, nach wenigen Stunden wieder behoben waren, es hier aber gleich mehrere Tage dann dauerte.
Was genau war denn das Problem?
Nun, die SIX unterstreicht zuerst einmal, was es nicht war, nämlich es war kein Hackerangriff, wie ja auch schon vermutet worden war. SIX betont, es sei ein internes Problem. Offenbar hat eine Netzwerkkomponente mal mit den anderen Komponenten gesprochen, dann mal wieder nicht. Sehr bildlich gesprochen war es also eine Art Kommunikationsproblem zwischen Computerprogrammen. Was aber genau der Auslöser war, das muss SIX noch herausfinden.
Ist denn jetzt wirklich wieder alles gut? Ist das System stabil?
Das sagt SIX zumindest, doch wenn bei solchen komplexen Computersystemen etwas schief geht, dann kann es immer sein, dass es auch Folgefehler gibt. SIX sagt, ihre Tests seien positiv verlaufen. Ob es stimmt, werden wir dann an der Ladenkasse wieder merken.
Wer dieser Tage keine Noten oder Münzen in der Tasche hatte, war unter Umständen aufgeschmissen. Wie schädlich ist eine solche Panne für Banken und Kartenfirmen, die massiv fürs bargeldlose Bezahlen werben?
Es fördert natürlich nicht gerade das Vertrauen. Immer noch rund die Hälfte der Schweizerinnen und Schweizer will von Kredit, Post und EC-Karten nichts wissen, setzt voll auf Bargeld und jedes Problem in diesem Bereich wird für sie eine Bestätigung ihrer Haltung sein, nämlich weiterhin bar zu zahlen. Auf der anderen Seite könnte ein instabiles System der SIX Konkurrenz in die Hände spielen, die nun das Zahlen mit dem Handy ermöglichen wollen. Apple hat ja das bereits angekündigt, in der Schweiz einsteigen zu wollen und Google ist auch unterwegs. Sie könnten langfristig davon profitieren, sollte es immer wieder zu Ausfällen an der Kasse kommen.
Mühsam ist eine solche Panne für die Kundschaft natürlich, aber auch für die Detailhändler oder Restaurants, bei denen Bezahlen mit Karte üblich ist. Wie gravierend war der Ausfall für Sie?
Alle befragten Händler meinten, das Problem sei nicht extrem groß gewesen, weil ja immer nur einzelne Kunden betroffen waren und man die Kundschaft rechtzeitig habe informieren können, zumindest schnell habe informieren können. Die Befragten rechnen kaum mit großen Umsatzausfällen, wenn das Problem nicht länger besteht. Aber es ist natürlich extrem ärgerlich für die Kunden und auch für die Leute an der Kasse, wenn eine mittlerweile so alltägliche Handlung wie das Zahlen mit dem Kärtchen nicht funktioniert. Gravierend wird es dann, wenn auch am Bankomat kein Geld mehr herauskommt.
Informationen von Philipp Meyer von der SRF Wirtschaftsredaktion. Besten Dank. In 13 Minuten ist es eins. Dringend gesucht Nachfolger für KMUs. In den nächsten 5 Jahren brauchen in der ganzen Schweiz über 70'000 kleine und mittlere Unternehmen einen neuen Besitzer, eine neue Besitzerin. Das zeigt eine neue Studie der Credit Suisse und der Universität St. Gallen. Nachfolger zu finden, ist aber gar nicht so einfach. Besonders da jetzt die Patrons aus der geburtenstarken Babyboomer-Generation ins Rentenalter kommen. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Die Babyboomer. So manch einer von ihnen hat sich den Traum der eigenen Firma erfüllt. Doch allmählich kommen die Unternehmer ins Rentenalter. Viele von ihnen werden schon bald nach einem Nachfolger Ausschau halten. Doch die Suche könnte sich in die Länge ziehen, befürchtet CS-Ökonom Andreas Christen.
Es ist denkbar, vor allem da von den jüngeren Generationen nicht gleich viele nachkommen, rein bevölkerungsmäßig, dass künftige Unternehmen länger arbeiten, länger als Geschäftsführer tätig sind, als es heute ist. Das ist durchaus denkbar.
Schon heute sind 55% aller KMU-Chefs zwischen 50 und 65 Jahre alt, sagt Christen. Er stützt sich dabei auf eine neue Studie. Viele Patrons wünschen sich eine familieninterne Nachfolgelösung. Dass die eigenen Kinder in die Fußstapfen der Eltern treten, klappt aber nur bei knapp der Hälfte der Fälle. Und KMU-Expertin Miriam Bird von der Universität St. Gallen befürchtet gar, dass das künftig noch seltener klappen könnte.
Weil es einfach mittlerweile aufgrund der Demografie einfach auch weniger Kinder gibt. Auch der Selbstverwirklichungswunsch der Kinder spielt eine bestimmte Rolle. Deshalb ist das sicher eine große Herausforderung für die KMUs in der Schweiz in den nächsten Jahren, auch familienintern zu übergeben.
Schon heute verkaufen über die Hälfte der Unternehmer ihre Firma an die Mitarbeiter oder an Externe. Ob firmenintern oder extern, die Zahl der möglichen Kaufinteressenten nimmt ab, schlicht aufgrund der Demografie. Hier könnten Frauen in die Bresche springen, sagt CS-Ökonom Andreas Christen. Denn Chefinnen sind bei den Schweizer KMU noch immer eine Rarität.
Ja, wir haben angeschaut, wie hoch der Frauenanteil in den Führungsgremien von Schweizer KMU ist. Der ist zwar nicht tiefer als bei grossen Betrieben, aber doch halt relativ tief. Im Verwaltungsrat, in Geschäftsleitungen und bei den Eigentümern sind nur etwa 20 bis 25% Frauen, bei den Geschäftsleitern oder Geschäftsleiterinnen sogar nur 10%.
Laut den Studienautoren sind Frauen auf dem Vormarsch. Immer öfter übernimmt auch mal eine Frau ein KMU. Dabei handelt es sich in den meisten Fällen um Töchter, die das Lebenswerk ihrer Väter fortführen. Die Nachfolge lässt sich nicht immer regeln. Studien in Europa zeigen, dass bei rund 30% aller KMU kein Nachfolger und keine Nachfolgerin gefunden wird. Das sind meist Kleinstunternehmen, Einmannbetriebe, zum Beispiel der Anwalt, der in Pension geht und sein Büro schließt. Nicht jedes KMU lebt also weiter.
Mehr als 800 Anhänger der Terrororganisation IS sind bisher aus Deutschland nach Syrien oder in den Irak gereist. Heute steht in Hamburg einer vor Gericht, der zurückgekehrt ist. Harry S., 27-jährig, Sohn ghanischer Einwanderer. Harry S. war zum Beispiel im syrischen Palmyra dabei, als der IS Gefangene erschoss. Er spricht mit den Ermittlern über seine Erlebnisse in Syrien und auch mit den Medien. Gegenüber Radio Bremen berichtete er von einer Begegnung mit dem IS-Geheimdienst.
Bevor die uns dann mitgenommen haben, haben die uns dann gefragt, seid ihr bereit, nach Deutschland zurückzugehen, um Anschläge zu verüben in Deutschland?
Deutschland im Visier des IS. Wie gefährdet ist unser Nachbarland? Dazu aus Berlin Peter Vögeli.
Der Steindamm in Hamburg in der Nähe des Bahnhofs. Neben mir Benham Said, Sohn eines afghanischen Vaters und einer deutschen Mutter. Islamwissenschaftler und Mitarbeiter des Hamburger Landesamtes für Verfassungsschutz. Ein sehr interessanter Mann. Er zeigt auf ein unscheinbares graues Gebäude.
Neben dem Olympic Fitness, ich weiß nicht, was jetzt drin ist, aber hier oben, der erste und der zweite Stock, gehörten zur alten Al-Quds-Moschee, also zur sogenannten 9-11-Moschee, wo sich eben Mohammed Atta und Co. auch zum Gebet und zu anderen Anlässen verabredet hatten.
Die Hamburger Zelle der 9-11-Attentäter ist Geschichte, aber...
Ich kann nur sagen, dass die salafistische Szene mit sehr großer Sorgfalt von allen Landesämtern und vom Bundesamt aufgeklärt wird und auch mit sehr enormen Ressourcen. Das heißt, da ist absolut ein Beobachtungsschwerpunkt.
Das Bundesamt für Verfassungsschutz spricht von 8.600 Salafisten, also Anhängern einer konservativen bis extremistischen Strömung des sunnitischen Islam.
Die Zahl hat sich in den letzten 4 Jahren mehr als verdoppelt. Es ist die am dynamischsten wachsende extremistische Szene in Deutschland,
sagt der Präsident des Bundesverfassungsschutzes Hans-Georg Maaßen. Etwa 800 sind als IS-Kämpfer nach Syrien gezogen, 260 sind zurückgekehrt, etwa 70 der Rückkehrer haben Kampferfahrung. Und immer mehr werden wie Harry S., der heute vor Gericht steht, vom IS angefragt, ob sie in Deutschland einen Anschlag verüben wollen.
Der Verfassungsschutz erhält täglich bis zu 4 Hinweise auf mögliche islamistische Anschlagsplanung in Deutschland,
sagt Hans-Georg Maaßen. Hinweise, die natürlich nicht in jedem Fall eine tatsächliche Gefahr bedeuten. Aber der Verfassungsschutz rechnet mit Anschlägen und erhielt auch Hinweise, beispielsweise nach den Attentaten von Brüssel.
IS-Anhänger verbreiteten Fotokollagen, auf denen das Bundeskanzleramt brennt, oder ein bewaffneter Dschihadist vor dem Kölner Flughafen steht.
Es gab schon Anschläge in Deutschland. 2 US-Soldaten wurden beispielsweise 2009 in Frankfurt ermordet. Eine 15-jährige IS-Anhängerin verletzte einen Polizisten im letzten November mit einem Messerangriff in Hannover und so weiter. Einen Anschlag wie in Paris und Brüssel aber gab es noch nicht. Doch wann wird ein in Deutschland aufgewachsener Dschihadist einen Anschlag verüben? Harry S., der IS-Rückkehrer, sagte nein, als ihn der IS anfragte. So wie die meisten IS-Dschihadisten aus Deutschland, weiß Benham Said.
Das heißt, für sie ist einfach das Schlachtfeld Syrien aus religiösen Aspekten attraktiver. Und es gibt natürlich auch eine Hemmschwelle, auch bei militanten Extremisten, Anschläge in ihren Heimatregionen zu begehen, weil sie auch dafür eine Rechtfertigung brauchen. Und viele halten es einfach für ehrenvoller, auf dem Schlachtfeld mit einem Gewehr in der Hand zu kämpfen, als einen Bombenanschlag in Deutschland zu begehen.
Und vor allem, die deutschen Salafisten distanzieren sich von Gewaltakten.
Der Salafismus in Deutschland gehört nicht unbedingt dem IS-Spektrum an.
Und die Hamburger Islamwissenschaftlerin Nina Wiedel präzisiert.
Und dann kommt noch dazu, dass sich viele, fast alle deutschen Salafi-Prediger gegen den IS positionieren. Gegen den IS und gegen Terroranschläge in Europa auch positionieren. Also selbst diejenigen, die sagen, das ist richtig, was die Mujahideen in Afghanistan oder Al-Nusra-Front macht oder in Pakistan, ja.
Im Internet tobt deshalb ein Kampf. Der IS attackiert die deutschen Salafisten im Netz. Was aber auch gilt und alle sagen, Deutschland hatte einfach auch Glück, verschont zu bleiben. Gelobt wird auch das Terrorabwehrzentrum, das die Arbeit von 40 Behörden koordiniert. Auch wenn sich das von außen nicht verifizieren lässt. Eine besondere Angst bleibt, so der Verfassungsschutzpräsident Maaßen.
Ich verrate hier kein Geheimnis, dass mir die hohe Zahl an Migranten, deren Identität wir nicht sicher kennen, weil sie ohne gültige Pässe einreisen, Sorge bereitet.
Zwar erwartet Maaßen nicht, dass sich viele Terroristen unter die Flüchtlinge mischen, aber nur schon die Tatsache, dass der IS das könnte, sorgt für große Unruhe. In etwa 500 Fällen hätten Salafisten, das müssen allerdings nicht Terroristen sein, Flüchtlinge vor Unterkünften angesprochen, heißt es. Meist seien aber die Verantwortlichen eingeschritten, um Anwerbeversuche zu unterbinden.
Peter Vögeli. Salafisten, die zurückkehren, will man in Deutschland auch mit Methoden resozialisieren, die sich bei Neonazis bewährt haben. Die Hintergründe dazu hören Sie in der Sendung «International» am kommenden Samstagmorgen auf SRF 2 und am Sonntagabend auf SRF 1. Wer gerne liest, kennt das Problem. Vollgestopfte Bücherregale, Büchertürme auf Ablageflächen. Zu wenig Platz für ihre Bücher haben auch Bibliotheken. Dort sind die Archive brechend voll. Die Lösung bietet nun ein neues, riesiges und vor allem hochmodernes Bibliothekslager in Büron im Kanton Luzern. Dort bringen verschiedene Bibliotheken aus der Schweiz ihre Bestände unter. Dünne Luft und gelbe Roboter in der Reportage von Zentralschweiz-Korrespondent Beat Vogts.
Ganz zu oberst, im vierten Stock der neuen Bibliothek, gibt eine Fensterfront den Blick frei ins Innere. Man schaut in eine Industrielagerhalle, nicht in eine Bibliothek. Durch den 70 Meter langen Raum ziehen sich über 10 Meter hohe Metallregale, eines dicht neben dem anderen. Dazwischen schmale Gänge, durch die gelbe Maschinen gleiten. Sie verstauen graue, mit Büchern gefüllte Plastikboxen in die Regale oder holen sie heraus. Nur das Computersystem wisse, wo welches Buch liege, sagt der Geschäftsführer der Speicherbibliothek Mike Merki. Weder Alphabet noch Thema sorgen für Ordnung.
Es ist keine inhaltliche Ordnung, nein. Das System entscheidet aufgrund des Gewichts. Wir müssen darauf achten, dass das Lager nicht einseitig schwer beladen wird, sondern etwa gleichmäßig verteilt, sonst kippt das Gebäude.
Immerhin lagern jeweils fast 40 Kisten übereinander, jede 30 bis 60 Kilo schwer. Dass die Bücher nicht einzeln in den Regalen stehen, sondern in Kisten verstaut sind, habe technische Gründe, erklärt Ueli Niederer, Direktor der Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern.
Es gab mal einen Versuch an der Cornell University Library. Die haben versucht, ein Lager einzurichten, wo der Roboter das einzelne Buch holt. Aber die haben alle Platzvorteile, die sie durch die hochdichte Lagerung in Hochregalen sich versprachen, verloren dadurch, dass jedes Buch eigentlich mit einem Abstand eingestellt werden muss, damit der Roboter das greifen kann.
Aber der Platz ist die entscheidende Größe. Schließlich sollen hier in Büron knapp über 3 Millionen Bücher eingelagert werden. Und das Gebäude ist so konzipiert, dass noch weitere Hallen angebaut werden könnten für bis zu 14 Millionen Bücher. Der Roboter in der Halle greift sich gerade eine der Kisten. Man hört ihn kaum durch die Fensterscheibe. Der Raum ist komplett abgedichtet, denn die Luft in der Halle ist dünn. Ähnlich dünn wie auf dem Gipfel des Eigers. Das erklärt Geschäftsführer Merki im Technikraum unten im Gebäude.
Wir sehen hier die Sauerstoffreduktionsanlage, eine Inertisierungsanlage. Die ermöglicht uns im Hochregallager den Sauerstoffgehalt von 21% auf 13,3% zu senken. Dies, um Brände zu verhindern.
Ohne Sauerstoff kein Feuer. Das System ist der klassischen Sprinkleranlage weit überlegen, denn Wasser würde die Bücher zerstören. Etwas heikel ist die sauerstoffarme Luft hingegen für die Angestellten. Wenn sie für Kontrollrundgänge oder Reparaturen die Halle betreten, sei es, als ob sie in einer Sekunde auf knapp 4000 Meter Höhe katapultiert würden, sagt Merki.
Man merkt schon, es wird einem schwindelig, relativ schnell bei hektischen Bewegungen. Deshalb müssen die Mitarbeiter entsprechende Gesundheitsprüfungen ablegen, jährlich. Und bei intensiveren Arbeiten gehen sie auch nur mit Sauerstoff rein.
Der Hauptteil der Bibliotheksarbeit findet aber natürlich außerhalb der Lagerhalle statt. Die Bücherkisten rollen automatisch zu den Arbeitsplätzen, wo der Verleih organisiert wird. Dort ist noch Handarbeit angesagt. Die Angestellten fischen die bestellten Bücher aus den Boxen und legen sie für die Kuriere bereit, die sie dann in die Hochschulbibliotheken der Schweiz bringen. Seit Anfang Februar läuft der Betrieb. Rund 700'000 Bücher sind inzwischen eingelagert, täglich kommen weitere hinzu. Bis jetzt funktioniere praktisch alles reibungslos, sagt der Luzerner Hochschulbibliotheksdirektor Uli Niederer und wagt dann noch den Vergleich mit einer ganz grossen internationalen Bibliothek.
Die British Library hat in ihrem Lager im Norden von England in der Nähe von York die Kombination von Automatisierung und Sauerstoffreduktion zum ersten Mal, unseres Wissens nach, zum ersten Mal eingesetzt. Wir sind also die zweite Bibliothek, stolze Nachbarn der British Library.
Bert Vogt, es ist genau eins. Auf SRF 1 und 4 reden wir gleich über die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft. Diese krankt an den vielen Publikationen, die leider nicht immer alle stimmen. Das Tagesgespräch nach den Schlagzeilen mit Pascal Schmitz.
Der Bundesrat will der Polizei mehr Möglichkeiten geben, um den Terrorismus zu bekämpfen. Mit einer Gesetzesänderung soll es für Schweizer Behörden möglich sein, mutmaßliche Dschihad-Sympathisanten daran zu hindern, aus der Schweiz auszureisen. Wer viel zu schnell auf Schweizer Straßen unterwegs ist, erfüllt nicht automatisch den sogenannten Rasertatbestand. Das Bundesgericht passt seine bisherige Rechtsprechung an. In Paris hat die Polizei eine für morgen geplante Demonstration gegen die Arbeitsrechtsreform der Regierung verboten. Grund seien die Krawalle an der letzten Demonstration vor einer Woche.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.